in der heutigen Episode des Pushing Limits Podcast.
Bei mir war es immer so, dass mich die Oberfläche nur bedingt interessiert hat. Ich fand es immer noch langweilig, weil am Ende ist Sport im Fernsehen und im Radio häufig darauf reduziert, von Ereignissen zu übertragen, wer gewonnen hat, wer Zweiter, wer Dritter war oder wer verloren hat. Dann ist es beispielsweise bei manchen Substanzen so wie Wachstumshormonen, die sind zwar nachweisbar, aber nur sehr kurze Zeit.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pushing Limits Podcast und der ein oder andere Kenner wird es vielleicht schon an der Stimme im Intro erkannt haben. Das war die Stimme von Hajo Seppelt, denn Niklas hatte die Chance, sich gute 20 Minuten zu unterhalten. Ich weiß, das ist nicht so lang, wie ihr sonst von uns gewohnt seid, aber das sind echt gute 20 Minuten und ich denke, wenn man 20 Minuten mit Hajo Seppelt bekommt, sollte man sie auf jeden Fall wahrnehmen und nutzen und das hat Niklas getan. Für diejenigen, die nicht wissen, wer Hajo Seppelt ist, Hajo Seppelt ist wahrscheinlich in Deutschland und auch darüber hinaus einer der investigativen Sportjournalisten, die sich dem Thema Doping unter anderem angenommen haben und da eine Menge Aufdeckungsarbeit, hier investigative Arbeit geleistet haben, rund um schon auch die Olympischen Spiele in China damals, aber auch ganz akut in Russland, was sogar darin endete, dass es ein zeitweises Einreiseverbot für Hajo Seppelt nach Russland gab. Da gab es dann Verstrickungen und. Ja, auf jeden Fall jemand, der halt wirklich Wissen hat und was zu erzählen hat und auch eine Mission und Werte, die er da vertritt. Und ja, es sind 20 Minuten. Ich finde tolle 20 Minuten und ich höre auf zu quatschen. Viel Spaß mit dem Podcast.
Ich sitze im Büro von Hajo Seppelt in Potsdam in Babelsberg und habe mich vorhin schon mal ein bisschen umgeschaut, habe dann das Regal gesehen und das sieht sehr pyramidenförmig aus und da stehen ein paar Erinnerungen drin und Auszeichnungen. Und ganz oben, ja, wie Mitbringsel, Fanartikel ein bisschen von der Fußball-Weltmeisterschaft, aber auch dann eine russische Matroschka und von Olympischen Spielen. Sind das Fanartikel? Sind Sie noch Sportfan oder ist das eher ein Mahnmal?
Weder das eine noch das andere. Also das mögen Fanartikel sein, aber ich betrachte sie nicht als solche, sondern das sind einfach Dinge, die irgendwie bei Dreharbeiten mal hängen geblieben sind. Weiter bei Matroschka, da war es vielleicht ein bisschen anders, weiß gar nicht mehr, wo die her ist, aber der Fußball oder die Fußbälle, die Sie da oben sehen, die haben mit Dreharbeiten zu tun aus dem letzten Jahr. Also in der Tat ist es nicht so, dass ich noch Fan bin. Mhm. Das bin ich schon lange nicht mehr. Vielleicht kann man sogar sich die Frage stellen, ob ich es jemals wirklich richtig gewesen bin. Denn ich habe den Sport in den elektronischen Medien, seit 1985 mache ich das jetzt, eigentlich immer nur so ein Stück weit auch als Vehikel verstanden für Journalismus. Und da ich selber aus dem Sport komme, ich war früher mal, wenn auch ein sehr leidlich guter, aber eben doch Schwimmer, also wirklich auf unterer regionaler Ebene, so komme ich aus dem Sport, lag auch nahe, dass ich deshalb irgendwann mal Schwimmreporter geworden bin. Aber für mich war die Betonung beim Wort Sportjournalismus immer auf dem Wort Journalismus und weniger auf dem Wort Sport. Der Sport hat mir eine Menge gegeben, gar nicht so sehr inhaltlich, sondern eher handwerklich, weil im Sportjournalismus, im Fernsehen und im Radio merkt man natürlich, dass es da ganz andere Herausforderungen gibt. Man muss viel spontaner sein, livesicherer sein, man muss eben auch frei sprechen können, wenn man Live-Reportagen macht, das habe ich ja alles gemacht. Und insofern hat mir das handwerklich unglaublich viel genutzt, auch für das, was ich heute tue.
Der Journalismus bietet ja relativ viele Facetten. Jetzt sind Sie dann irgendwie beim Thema Doping gelandet und da ja auch super erfolgreich, was die Recherchen angeht. Warum Doping? Ist es irgendwie, weil Sie das Thema speziell fasziniert oder auf Sie irgendwas ausübt oder in Ihnen hervorruft? Oder warum sind Sie im Dopingjournalismus so aktiv?
Das gab eine Lücke vor 20, 25 Jahren in der ARD und mir hat es damals Spaß gemacht. Ich bin in diese Lücke quasi rein. Es gab niemand, der sich dieses Themas wirklich regelmäßig angenommen hat oder gerne angenommen hat. Wir wissen ja, dass der Sportjournalismus gerade im Fernsehen und im Radio häufig doch sehr entertainment-orientiert ist. Das war damals mindestens genauso wie heute, wenn nicht vielleicht noch ein bisschen krasser. Und für solche, in Anführungszeichen, Schmuddelthemen hat sich niemand interessiert. Bei mir war es immer so, dass mich die Oberfläche nur bedingt interessiert hat. Ich fand es irgendwann auch langweilig, weil am Ende ist Sport im Fernsehen und im Radio häufig darauf reduziert, von Ereignissen zu übertragen, wer gewonnen hat, wer Zweiter, wer Dritter war oder wer verloren hat. Und auf die Dauer fand ich das langweilig. Mir ging es auch so, wenn ich ehrlich bin, im Sport, dass es mich dann manchmal nicht nur nicht groß interessiert hat, was da eigentlich passiert ist, sondern dass ich, muss ich auch zugeben, von manchen Dingen auch gar nicht so viel verstanden habe. Ich bin halt ein Reporter gewesen, der am nächsten Wochenende beim Volleyball, beim übernächsten war er beim Basketball, dann war er wieder beim Eisschnelllaufen, dann war er wieder da. Und also in die Tiefe ist das alles nicht gegangen. Das war dann zwar ganz nett, weil man viel erlebt hat, aber richtig befriedigend war es nicht. Und mich hat einfach mehr die Politik, der Hintergrund interessiert. Ich war sehr daran interessiert, was im DDR-Sport passiert ist damals. Das fand ich extrem spannend. Und vor allem hat mich immer geärgert, dass ich mit zunehmender Zeit mitbekommen habe, dass viele Sportfunktionäre uns ein X für ein U vormachen wollen und uns erzählen wollen, dass die Welt eine Scheibe ist, obwohl es offensichtlich anders ist. Die ersten Erfahrungen machte ich so in den frühen 90er Jahren, als Berlin sich um die Olympischen Spiele bewarb und ich festgestellt habe, dass die wahre Stimmungslage völlig anders war, als uns das der regierende Bürgermeister in Berlin erzählen wollte oder die Olympiabewerber von der Bewerbungsgesellschaft. Und da habe ich gemerkt, ich glaube, die Wahrheit liegt häufig eher im Verborgenen.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, das hat Ihnen Spaß gemacht, irgendwie dann wahrscheinlich in die Tiefe so zu arbeiten. Macht Ihnen das heute nach wie vor Spaß oder ist es mittlerweile einfach schon derart abschreckend, was man alles über die Jahre mitbekommen hat und erlebt hat, dass man eigentlich sagt, naja, so richtig Spaß ist es nicht mehr, dass es diese ursprüngliche Vorstellung von Spaß und Freude, dass es der gleichkommt, sondern dass es eher die Arbeit ist, die man gerne tut.
Ich mache meine Arbeit gerne, wie gesagt. Spaß und Freude hat mit meiner Arbeit zu tun, aber nicht unbedingt automatisch mit dem Sujet der Berichterstattung. Mhm. Ich würde mal sagen, dass andere Reporter, und vielleicht würde ich schon sagen, dass da auch eine gewisse Leidenschaft dabei ist, die aber in anderen Bereichen unterwegs sind, ob, ich sag mal, Krisenreporter oder politische Reporter, die machen ihren Job vermutlich häufig auch mit Leidenschaft. Die werden sich auch für das Sujet interessieren. Ob sie das nun spaßig finden, ist eine ganz andere Frage. Mhm. Sie finden es wahrscheinlich interessant. Und interessant finde ich schon, was ich die letzten 15, 20 Jahre häufig gemacht habe. Ich habe ja auch, wie man neudeutsch sagt, auch eine Art Benefit davon gehabt. Das war quasi der Kollateraleffekt, der so nebenbei kam, dass ich natürlich auch viel erlebt habe, dass ich viel rumgekommen bin in der Welt. Nun sollte Sportjournalismus kein Tourismus sein, sondern das passiert halt nebenher. Aber natürlich macht es das Ganze dann auch häufig interessanter. Ich habe viele Kulturen erlebt, ich habe viele Menschen erlebt, ich habe viel auch gelernt, ehrlicherweise. Auch sehe manche Dinge heute differenzierter als früher. Finde nicht unbedingt, dass dieses klassische Täter-Opfer-Denken, dieses Schwarz-Weiß-Denken, nach dem Motto, da sind ein paar schwarze Schafe, die manipulieren und betrügen und gegen die muss man sich wehren, das greift alles viel zu kurz. Also ich habe da schon auch einen Lernprozess durchgemacht, habe auch Fehler gemacht natürlich. Habe gemerkt, was es heißt, wenn man Widerstand leistet, ob das außerhalb des Sportsystems ist oder innerhalb des Sportsystems, ob es auch in den Medien ist, wie das so abläuft, wenn man gegen den Strom manchmal fährt. Aber ja, dann, irgendwann ist es auch manchmal so, dass man sich da vielleicht auch eine etwas dickere Haut anlegt und dann irgendwann checkt. Das ist sowieso so, wie es ist und das muss man akzeptieren.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder Sportler oder Funktionär jubelt, wenn sie irgendwo auftauchen oder dass sie merken, sie sind da gerade in irgendeinem Bereich dann aktiv oder recherchieren.
Das ist so, ja. Häufig so, ja.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben sich da ein dickes Fell angelegt. Gab es in der Zeit, wo Sie das jetzt schon machen, auch mal brenzliche Situationen oder Situationen, wo Sie mit Angst zu tun gehabt haben?
Naja, ich sag mal so, dass ich jetzt wirklich behaupten muss, ich habe jetzt Angst um Leib und Leben gehabt. Das wäre jetzt vielleicht dann nicht so gewesen oder das wäre übertrieben. Dass es natürlich manchmal Situationen gab, wo ich ein bisschen auf Risiko spielen musste, zwangsläufig, das ist eigentlich auch so. Denn wenn wir undercover unterwegs sind als Investigativjournalisten, und das wäre übrigens außerhalb des Sports ganz genauso, wenn nicht sogar noch schlimmer oder riskanter, dann ist es natürlich schon so, dass es manchmal sein kann, dass eine Geschichte gegen die Wand fährt oder nicht funktioniert oder dass man riskieren muss, dass Leute aufmerksam werden. Das gab es schon natürlich, klar. Aber ich behaupte immer für mich, dass ich das Risiko dann doch einigermaßen gut abschätzen kann und dann doch weiß, wo ich denn vielleicht aufhören sollte. Mhm. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass zur Aufdeckung von Missständen in vielen gesellschaftlichen Bereichen es natürlich mitunter auch gehört, Risiken einzugehen oder auch unkonventionellere Wege zu gehen. Es ist ja nach Presserecht so, dass natürlich beispielsweise das Wahren der Persönlichkeitssphäre, der Privatsphäre von Menschen allerhöchste Priorität hat. Das Verbreiten von Aufnahmen des gesprochenen Wortes im vertrauten oder persönlichen Raum ist natürlich erstmal strafbar. Gleichwohl gibt es natürlich auch ein sogenanntes öffentliches Interesse für Dinge und da muss man halt manchmal abwägen, wenn Missstände nicht anders zutage gefördert werden können als durch Whistleblower oder durch bestimmte Vorgehensweisen des investigativen Journalismus. Wenn das alles nicht möglich wäre, dann würden wir bestimmte Dinge heute nicht wissen und dann wäre, by the way, auch der russische Dopingskandal nie ans Tageslicht befördert worden.
Ja. Gab es schon mal den Punkt, wo Ihnen das Risiko, das nicht mehr wert gewesen ist, weiter zu recherchieren, wo Sie gesagt haben, so, okay, an dem Punkt mache ich besser einen Punkt und lasse es sein?
Ja, also so brenzlig war es dann wohl noch nie, dass ich dann irgendwie gesagt habe, es lasse es sein. Ich habe Dinge sein gelassen, wenn ich merkte, es hat keinen Sinn.
Ja.
Und das bringt jetzt nichts oder ich habe mich geirrt. Und die These, von der ich ausgegangen war, die stimmte einfach nicht. Und da muss man halt das sein lassen. Das ist schon richtig. Aber wo ich jetzt sagen würde, das ist jetzt mir zu gefährlich, kann ich mich zumindest jetzt nicht daran erinnern, wo Sie mich so konkret fragen, wüsste ich jetzt kein Beispiel.
Was steht am Anfang von Ihren Recherchen? Ist es ein konkreter Hinweis, den Sie irgendwie zugespielt bekommen oder dass Sie kontaktiert werden von eben diesen Whistleblowern? Oder ist es ein Verdacht, den Sie irgendwie haben, dass irgendwo was nicht mit rechten Dingen zugeht?
Es ist alles Mögliche. Es ist eine Mischung, würde ich mal sagen. Mal so. Aber in den letzten Jahren ist es schon so, dass durch unsere Arbeit, die auch eine größere Aufmerksamkeit erfahren hat, eine größere öffentliche Wahrnehmung, dass dadurch natürlich auch Leute sich an uns wenden. Ja, es ist auf der einen Seite so, dass Whistleblower natürlich durch die Geschehnisse der vergangenen Jahre mitunter auch mitbekommen, dass es ganz schön riskant werden kann und dass sich ihr Leben dadurch auch verändert. Das wird manche auch abschrecken, aber es gibt auch den gegenteiligen Effekt, dass Leute sich verstärkt an uns wenden und natürlich auch häufig anonym oder wenn sie sich dann nicht anonym an uns wenden, aber bitten darum bei einer eventuellen Veröffentlichung, dass dann die Anonymität gewahrt wird. Das sichern wir natürlich zu, denn Informantenschutz ist das allerhöchste Gut. Das ist quasi ein Stück weit unser Kapital. Ja. Und insofern, ja, es gibt Leute, die sich an uns wenden, verstärkt an uns wenden in den letzten Jahren. Deswegen ist das eine wichtige Informationsquelle. Manchmal bekommen wir auch so Dokumente zugespielt von Leuten, von denen wir gar nicht unbedingt wissen, wo die Dokumente dann eigentlich herstammen oder wer die Leute sind. Passiert auch alles. Es gibt natürlich auch ganz simpel den Verdacht, indem wir dann irgendwann nachgehen und dann versuchen, Leute zu kontaktieren, weil aufgrund von Erfahrung, aufgrund des Begreifens von Zusammenhängen, aufgrund manchmal ganz simpel der Spur des Geldes zu folgen, was ja häufig ein Motiv ist für Menschen, so zu handeln und nicht anders. Das hat damit auch zu tun. Das heißt also natürlich, manchmal gibt es keine Dokumente, keine Belege, keine Whistleblower und trotzdem recherchieren wir dann und dann kommen wir halt irgendwann auf bestimmte Belege. All das, was wir machen, ist ja formal betrachtet, rein presserechtlich gesehen, de jure sogenannte Verdachtsberichterstattung. Das heißt, wir legen viele Hinweise und Indizien auf den Tisch. Ein gewisser Tatsachenkern oder ein Tatsachenkern generell muss da sein, auf den sich der Verdacht bezieht. Und dann ist diese Verdachtsberichterstattung streng juristisch definiert eben auch zulässig. Mhm. Und dann dürfen wir das auch machen. Und wenn man es mal genau betrachtet, die letzten Jahre, die wir gearbeitet haben, ist das alles formaljuristisch betrachtet sogenannte Verdachtsberichterstattung gewesen, die aber presserechtlich total zulässig ist, wenn Kriterien eingehalten werden. Und nichts anderes können wir machen. Wir sind keine Staatsanwälte, keine Polizisten. Selbst der russische Dopingskandal, wo wir ja, wenn man so möchte, Belege auf den Tisch gelegt haben, noch und nöcher, ist am Ende formal betrachtet immer noch eine Verdachtsberichterstattung. Und die ist aber wichtig, glaube ich. Und ein Stück weit haben wir als Fernsehen, als Leitmedium in Deutschland auch dazu beitragen können, habe ich das Gefühl in den letzten Jahren, dass sich das Bild des Sports in der Öffentlichkeit zumindest differenzierter zeigt. Dass die Leute jetzt wissen, es gibt zwei Medaillen. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass es eine zunehmende Kritik an Olympiabewerbungen gibt, ob man als Land oder als Stadt das machen sollte. Wenn man sportliche Ereignisse im Fernsehen vielleicht auch mit einem anderen Auge mal schaut, dann finde ich das gut, weil es trägt dazu bei, dass die Leute halt differenzierter denken und nicht sich ein X für ein U, wie gesagt, vormachen lassen. Und weil ich eben gerade sagte, Olympiabewerbungen in Deutschland, das ist sicherlich auch ein Ergebnis, dass die Leute da kritischer sind, einer kritischeren Sportberichterstattung, zu der wir beigetragen haben. Und ganz ehrlich, ich finde das gar nicht schlecht. Das heißt ja nicht, dass Olympia in Deutschland nicht mehr stattfinden wird, aber das heißt aber, dass die Menschen Fragen stellen, die sie früher vielleicht nicht gestellt haben.
Und einfach ein anderes Bewusstsein für das Thema auch entwickeln, eine andere Sensibilität überhaupt.
Und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen, also mein Wunsch ist es und mein Anspruch ist es, dass die Menschen durch unsere Berichterstattung eben auch Dinge sehen, die sie sonst nicht sehen würden und die in einer Live-Berichterstattung von einem Sportereignis schlicht und einfach nicht abbildbar sind. Dafür gibt es dann das, was wir machen. Und wenn das dann Ergänzung findet zur Live-Berichterstattung, dann finde ich das gut, weil es, wenn man so möchte, in einem, ja, sag's mal fast ein bisschen pathetisch, einem demokratischen Gemeinwesen mit einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk schlicht und einfach dazugehört, dass man neben der Abbildung eines Ereignisses, sei es Sport, sei es Politik, sei es Kultur, eben auch die Begleitumstände thematisiert. Das sind wir den Gebührenzahler schuldig.
Ich weiß, Sie haben nicht so viel Zeit oder auch nicht unendlich. Ich würde trotzdem gerne noch zwei Fragen stellen.
Klar.
Das eine ist, sind Ihnen Dopingpraktiken bekannt, die angewendet werden, aber von der NADA oder WADA noch nicht nachweisbar sind?
Klar. Also speziell Eigenblutdoping ist ein Thema, das ist immer noch schwer oder gar nicht nachweisbar, jedenfalls Stand heute. Dann gibt es bestimmte Vorgehensweisen der Gentherapie, die dann, oder man könnte auch sagen Genmanipulation, die dann am Ende im sogenannten Gendoping münden. Auch da ist jetzt ein weites Feld. Da gibt es zwar inzwischen schon bestimmte Bereiche, in denen man einen Nachweis findet. Dann stellt aber die Frage im Raum, was ist eigentlich Gendoping? Auch da streiten sich manche. Da gibt es zum Beispiel durchaus Löcher. Dann ist es beispielsweise bei manchen Substanzen so wie Wachstumshormonen. Die sind zwar nachweisbar, aber nur sehr kurze Zeit. Dazu kommt noch, dass nicht automatisch bei jeder Dopingkontrolle oder jeder Dopinganalyse im Labor auch nach allen Substanzen und Methoden, die auf der Verbotsliste stehen, gesucht wird. Der gemeine Zuschauer, Leser oder Hörer glaubt ja immer, na ja, wenn es einen Dopingtest gibt und dann ist einer negativ, dann heißt das, der hat nicht gedopt. Das heißt nur, es ist keine Substanz im Körper gefunden worden oder keine verbotene Methode nachgewiesen worden, nach der überhaupt geforscht worden ist. Mhm. Und es ist eben bei Analysen, auch unter anderem der Finanzen wegen, gar nicht so, dass das gesamte Menü an Möglichkeiten abgefragt wird. Das hängt immer vom Auftraggeber ab, was häufig in der Vergangenheit Sportverbände waren, in Deutschland jetzt die NADA und international demnächst oder auch jetzt schon fängt das an, die sogenannte International Testing Agency, die die Kontrollen der internationalen Fachverbände peu à peu übernimmt.
Oder lassen wir einfach mal so stehen, weil ich glaube, gerade dieses Thema Gendoping, das ist wirklich so ein weites Feld, dass man sich dem mal komplett selber vornehmen könnte. Jetzt noch so eine Frage, die wahrscheinlich im Thema Doping schwierig ist, das ist quasi eine Glaubensfrage. Glauben Sie, dass im Profisport und bei Topleistungen, sei es Weltmeisterschaften, Olympia, Siege noch ohne Doping möglich sind?
Die Frage noch ist interessant, oder das Wort noch, was Sie gerade mit einbauen. Das klingt ja so, als ob es heute anders sei als früher. Ich glaube, dass das Dopingproblem vor 20, 30 Jahren noch viel schlimmer war, als es heute ist. Manche Leute sagen, wie kommt ihr denn darauf? Ich glaube, dass wir einfach heute ein ganz anderes Bewusstsein haben. Das Risiko, heute erwischt zu werden, in der Tat ein wenig größer ist als früher. Vielleicht sogar deutlich größer als früher, weil schon einige Mechanismen besser wirken als früher. Nur früher hat man nicht drüber gesprochen. Früher hat es eben keiner wahrgenommen, weil es gab keinen kritischen Journalismus. Es gab weniger Staatsanwälte, weniger Polizisten, die sich darum gekümmert haben. Es gab weniger Anti-Doping-Gesetze, wenn nicht sogar gar keine. Das ist alles anders. Also früher fand das alles unter dem Radar statt und war aus meiner Sicht und mit dem Wissen, was ich heute habe, ganz weit verbreitet, wenn nicht sogar flächendeckend in manchen Sportarten. Wir reden von Ausdauer- und kraftintensiven Sportarten insbesondere. Und wenn Sie mich jetzt fragen, was heute ist, dann sage ich Ihnen, ich glaube, dass das Dopingproblem immer noch sehr, sehr groß ist. Glaube allerdings auch, dass in manchen Sportarten aufgrund der verstärkten Risiken die Leute ein wenig vorsichtiger geworden sind und sich nicht mehr alles leisten können, was früher der Fall war. Insofern, in manchen Sportarten halte ich es immer noch für sehr wahrscheinlich, dass die Chance viel, viel größer ist, liegt ja auch auf der Hand, mit Doping zu Erfolgen zu kommen, dass es deutlich schwieriger ist, es ohne Doping zu schaffen. Ich will nicht ausschließen, dass es natürlich trotzdem möglich sein mag in manchen Sportarten, aber ich glaube nicht so richtig dran, das muss ich auch sagen. Auch wenn jetzt manche sauberen Sportler jetzt vielleicht sagen werden, wie kommt er darauf, aber dafür habe ich einfach viel zu viel erlebt. Viel zu viel Lüge, viel zu viel Betrug, Menschen, die immer ins Gesicht gucken und erzählen, sie würden mir die Wahrheit sagen und es dann eben doch nicht so ist. Gucken sich die Russen an, das ganze System dort, was entlarvt worden ist. Gucken Sie sich das DDR-Doping an, gucken Sie sich die Heuchelei im US-Profisport an. Gucken Sie sich die Leichtathletik im Westen Deutschlands in den 70er, 80er, 90er Jahren an. Oder im Schwimmen, da lacht man ja drüber. Aber alle haben uns erzählt, ja, es ist ja nicht so, es gibt's ja alles gar nicht. Ja. Und da wird man natürlich sehr skeptisch. Also insofern, sicherlich wird es möglich sein, Olympiasieger zu werden, aber dann am besten so, wenn wirklich auch keiner dopt. Und das halte ich für sehr ausgeschlossen. Wenn man auch die Ungleichheit des Doping-Kontrollsystems weltweit immer noch sieht und leider konstatieren muss, dass in manchen Ländern sehr viel genauer hingeschaut wird als in anderen Ländern.
Lassen wir das als Schlusswort so stehen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und vielen Dank für Ihre Arbeit. Das sage ich auch als Sportfan und finde es immer wieder interessant, die Recherchen zu verfolgen und die Augen geöffnet zu bekommen. Das tut manchmal ganz gut und dafür vielen Dank.
Bitte gerne.
Das war es leider auch schon. Ihr könnt mir glauben, dass ich gerne noch länger mit Hajo Seppelt gesprochen hätte und der Gesprächsstoff wahrscheinlich auch für locker 3 Stunden gereicht hätte, wenn man hier und da noch mehr nachgefragt hätte, ins Detail gegangen wäre, hätten sich sicherlich ganz, ganz viele super spannende Dinge ergeben. Ich bin aber definitiv froh, überhaupt die Chance gehabt zu haben, mich mit ihm zu treffen, dass ich meine Fragen stellen konnte, dass wir uns unterhalten haben. Ich denke, aus den 20 Minuten habe ich ein bisschen was rausgeholt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr auch den einen oder anderen Punkt hattet, der euch zum Nachdenken gebracht hat, der euch vielleicht auch dabei hilft, eine Meinung zu bilden.
Ja, da bleibt wahrscheinlich auch gar nicht viel zu sagen. Ich finde auch gerade die Art und Weise, wie Hajo Seppelt redet, sehr eindringlich und bringt mich dann auch nochmal entsprechend zum Nachdenken. Und ich fand es großartig, ich habe es sehr genossen, dazu zu hören. Und wenn ihr das auch so seht und das Ganze euch gefallen hat, dann lasst uns doch gerne auch eine Bewertung da, zum Beispiel auf iTunes. Oder generell, wenn ihr vielleicht auch eure Meinung zum Thema einmal loswerden wollt, gerne nutzt die Kommentarfunktion auf allen möglichen Plattformen, auf die ihr den Podcast hören und genießen könnt. Ansonsten, ja, bleibt in Kontakt mit uns, schreibt uns, wenn ihr irgendwas sonst noch auf dem Herzen habt, abonniert uns, whatsoever. Und bis dahin, macht's gut!